Hallo.
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 Hi, ich bin Nazan Eckes.
Ich bin Christine Westermann.
Mein Name ist Peter Klöppel.
Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo.
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 Sie hören Echo.
Den Talk auf
Köln Campus.
Es ist Dienstagabend, 18 Uhr und ihr hört eine brandneue Ausgabe von Echo, dem Talk auf Köln Campus. Ich bin Tobi Weigand und schnacke jetzt gleich zwei komplette Stündchen lang mit Wortakrobat, Autor und Poetry Slam God Patrick Salm. Ihr könnt wie immer eure Fragen auch loswerden, einfach per Facebook-Message, da heißen wir Echo Köln Campus, oder ihr schreibt eine Mail an echo@kölncampus.com. Bevor es jetzt aber losgeht, stellt euch der Kollege Ben Schmitz unseren heutigen Gast nochmal kurz vor.
Patrick Salmen. Gerüchten zufolge hat der gebürtige Wuppertaler nie ein Lehramtsstudium in den Fächern Geschichte und Deutsch begonnen, sondern wurde von einer Bärin und einem dichtenden Holzfäller großgezogen. Das erklärt die basslastige Stimme, Tourtitel wie »Ich habe eine Axt« und den Hang zu Karohemden. Doch Patrick Salm ist alles andere als kleinkariert und seine Brumm-Brumm-Stimme trifft nicht nur tiefe, sondern auch ernste Töne.
Salz und Rauch. Cabernet, trocken. Langsam perlt am Kelch des Glases ein Substantiv und plumpst ganz tief hinein ins Purpurfarbene.
Der Neuzeitpoet schlägt mit seiner Axt aber auch gerne mal in das ein oder andere Komikzentrum. Als Schreiner rappt er mit mehr Wortspielereien als Scrabble gemeinsam mit dem Kölner Keyshot über den harten Handwerkeralltag.
Das ist der Schreiner und weil ihr keine gefürchteten Rapper seid, fangt ihr an zu schlüpfen wie ein Würstchen im Blätterteig. Du siehst den Gott in der Eichenholz, Fichte, wenn ich wie Gottfried bin, was Leichenhaus nicht.
Patrick Salm schreibt Poetry Slam Texte, Gedichte, die er gerne mal live mit Musik unterlegt, und Quizbücher, die aus Aschaffenburg gerne mal eine Arschaffenburg machen. Und deshalb ist er hier bei uns, bei Echo. Und weil wir herausfinden wollen, wie männlich ein Dichter so sein kann. Herr Salmen, machen Sie es sich gemütlich und dann schreinern wir zwei Stunden mit Ihrem Wortwerkzeugkasten einen Talk par excellence. Freuen Sie sich genauso wie wir?
Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Euphorie. Frohlocket, frohlocket.
Perfekt. Dann viel Spaß bei Echo.
Ja, Patrick, grüß dich.
Ja, wunderschönen guten Abend. Hi.
Hast du dich da ein bisschen wiedergefunden in diesem schönen Beitrag gerade?
Ja, absolut. Das kam super zur Geltung. Gerade die Euphorie. Ein inneres Partyhütchen sozusagen. Immer aufgesetzt. Sehr schön.
Sehr schön. Ja, du bist in Wuppertal geboren. Bist du lokal patriotisch veranlagt? Das ist ja in Köln hier ziemlich verbreitet. Wie sieht's da bei dir aus?
Ja, eher weniger. Also ich habe schon eine Affinität zu der Stadt und liebe meine Heimat nach wie vor sehr gerne. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da deswegen anderen Städten weniger aufgeschlossen gegenüber wäre oder das mit allem Herzblut verteidige und die Leute dazu überrede, alle nach Wuppertal zu ziehen. Das ist vollkommen in Ordnung.
Aber du wohnst nicht mehr in Wuppertal, ne?
Nee, jetzt seit 4 Jahren in Dortmund mittlerweile.
Aber immer noch Ruhrpott.
Immer noch Ruhrpott, ja. Wobei Wuppertal ja gar nicht der Ruhrpott ist eigentlich, aber ich verzeige das mal.
Okay, stimmt. Ja. Du hast auf Lehramt mal studiert, ne, und wolltest ursprünglich mal Lehrer werden. Glaubst du, aus dir wäre ein guter Lehrer geworden?
Ja, es ist immer schwierig zu sagen. Ich mache ja nach wie vor Workshops an Schulen zum Thema kreatives Schreiben. Mir hat damals auch das Studium tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch so das Praktikum etc. Ich hatte allerdings ein sehr lustiges Erlebnis, weil nachdem ich mal gearbeitet habe, eine längere Zeit an der Schule, haben die Kinder mir so ein Abschiedsbuch gebastelt, was total süß war, weil die so kleine Gedichte reingeschrieben haben und so Bilder gemalt haben. Und ich werde das nie vergessen. Ich habe irgendwann dieses Buch aufgeschlagen und wollte das nur mal in Ruhe lesen. Und dann schlage ich das auf Seite 37. Und da steht einfach nur von Rahim, 7 Jahre alt, der Eintrag: Lieber Herr Patrick, ich wünsche dir ein neues Leben. Ich werde diesen Tag einfach nie vergessen. Ich habe mir jahrelang versucht, das schön zu reden und mir gesagt, er wollte dir irgendwie einen neuen Anfang oder ein schönes Leben wünschen, ist durcheinander gekommen, aber ich glaube, ich wurde eiskalt von einem 7-Jährigen gedisst.
Ja, aber du hast es dir zu Herzen genommen.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du das denn so noch länger als Plan B mit dir rumgeschleppt im Hinterkopf, so dieses Lehrerdasein?
Ja, schon. Das hat auch so den Anfang ein bisschen schwierig gemacht, immer zu wissen, man ist doch noch irgendwie immatrikuliert und doch noch an der Uni neben dem Freiberufler-Dasein. Und ich habe mich jetzt vor ungefähr 6 Jahren schon selbstständig gemacht und die ersten 3 Jahre war ich halt immer noch eingeschrieben, weil ich das eigentlich noch zu Ende machen wollte. Und dann tat's echt gut, als ich mich dann entschieden habe, nee, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Und mittlerweile war es dann auch relativ stabil, so dass ich wusste, die Lesungen sind relativ gut besucht und es gibt immer ein paar Nasen, die sich für das interessieren, was man da schreibt, und mich halbwegs drauf verlassen konnte und dann nicht ganz mehr ins kalte Wasser springen musste. Und dann ist schon ein Klotz irgendwie abgefallen, als ich dann wusste, nee, das war es jetzt erstmal. Weil man sich dann letztendlich doch noch mehr darauf fokussiert, was man jetzt gerade macht.
Ja, klar. Also ich meine, ich kann es auch verstehen, weil Lehrer ist ja erstmal so gesehen schon die sicherere Jobvariante, dass man da am Anfang irgendwie ein bisschen struggelt, ist wahrscheinlich auch normal.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade in dem Job kommt es ja echt drauf an, dass du da mit 100% Herzblut dabei bist. Ne? Also wie viele Leute gibt es, die irgendwie im 10. Semester erkennen, das ist nichts für mich, und dann aber denken, na komm, jetzt habe ich einmal angefangen, jetzt zieh ich es auch durch, und dann schleppen die sich 40 Jahre durch den Job, und du hast als Schüler die Arschkarte gezogen, wenn du dann so eine unmotivierte Socke da stehen
hast. Ja, klar. Als Freiberufler ist es ja auch nicht anders so, ne? Du kannst dich ja auch nicht hängen lassen, so. Du wirst ja quasi nur für das bezahlt, was du ablieferst oder was du machst. Da ist es auch schwierig, wenn du irgendwie mal eine Schreibblockade hast oder so, dann wirkt sich das wahrscheinlich auch finanziell aus.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also muss schon sehr fleißig sein. Ich habe am Anfang, natürlich ist man dann immer, letztendlich ist man ja sein eigener Chef und kann sich auch immer Urlaub geben, wenn man möchte, aber es gehört schon viel dazu, und ich habe dann auch eine lange Zeit gebraucht, dass ich mir so meine täglichen Arbeitszeiten einrichte und so Gewohnheiten irgendwie, dass man wirklich auch jeden Tag immer produktiv arbeiten kann. Zum Beispiel hatte ich am Anfang ein großes Problem damit, dann immer von zu Hause aus zu arbeiten, weil es dann halt echt tausend Sachen gibt, die dich ablenken, und dann räumst du doch lieber zum zweiten Mal die Spülmaschine ein und aus und machst alles nun, um nicht irgendwie gerade an einer Geschichte weiterzuarbeiten. Ja. Dann hat mir aber ein Kumpel erzählt, der ist Grafikdesigner, und der hat mir erzählt, der arbeitet auch von zu Hause aus, und er geht jeden Morgen, zieht er sich seine Hose an, was schon mal eine gute Grundvoraussetzung für den Tag ist, und geht dann raus und fährt zwei Stationen mit der U-Bahn, steigt wieder aus, raucht sich eine und nimmt dieselbe U-Bahn wieder zurück nach Hause, geht dann rein und tut so, als würde er gerade ins Büro kommen. Ja. Und er sagte, das funktioniert seitdem irgendwie erstaunlich gut. Das habe ich mir jetzt auch zu Herzen genommen. Und,
ja. Machst du das?
Ja, nicht U-Bahn fahren, aber ich gehe dann immer spazieren morgens und simuliere dann, dass ich...
Den Arbeitsweg, ist doch cool.
Ja.
Wann hast du mit dem Schreiben angefangen, beziehungsweise wann hast du irgendwie gemerkt, dass du da so ein Talent besitzt, dich irgendwie cool auszudrücken und auch dann das Bedürfnis verspürt hast, das aufzuschreiben und dich mitzuteilen irgendwie?
Auch schon relativ früh. Also ich habe immer, eigentlich schon seit ich klein bin und irgendwie so seit ich 7, 8 bin, glaube ich, immer Gedichte und irgendwelche bescheuerten Geschichten geschrieben und mich da kreativ ausgetobt. Und irgendwann so mit 12, 13 wurde es dann immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich Songtexte geschrieben und andere Dinge. Und dann der erste Auftritt war dann, glaube ich, so mit 18 ungefähr. Also ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, wo ich dann gemerkt habe, mir macht es nicht nur Spaß zu schreiben, sondern eben auch, anderen das vorzustellen und andere Leute damit zum Lachen zu bringen oder eben zum Nachdenken zu bringen, einfach mal für einen kleinen Moment in eine andere Welt einzutauchen. Und ja, das hat mir sehr viel gegeben auf jeden Fall in dem Moment, und seitdem bin ich da irgendwie immer dran kleben geblieben.
Hat dir das in der Schule einen Vorteil gebracht irgendwie? Warst du ein guter Schüler oder?
Ja, es hat mir, also ich hatte dadurch, dass ich schon so rhetorische Fähigkeiten hatte, hatte ich immer das Talent, so vermeintlich dumme Sachen so auszudrücken, dass sie irgendwie klug klingen. So, und das hat mir in sehr vielen Fächern, von denen ich so gar keine Ahnung hatte, hat mir das schon immer was gebracht. So. Ja. Also ich habe dann manchmal in Mathe auch trotzdem eine 4 gekriegt, weil ich einfach einen schönen Abschlusssatz noch unter die Klausur geschrieben habe oder ähnliche Dinge. Aber ich war auch damals nicht so der beste Schüler eigentlich.
Na, Deutsch LK oder?
Ja, Deutsch LK, ganz klassisch. Und Geschichte war, glaube ich, der zweite.
Ja, wir haben schon über deine Anfänge des Schreibens gerade eben ein bisschen gequatscht. Du bist ein großer Fan von Anekdoten, ne? Ist es so deine Hauptinspirationsquelle oder wie könnte man das nennen?
Nee, das eigentlich nicht. Ich finde es immer bei den Live-Lesungen finde ich es immer super schön, wenn man halt nicht nur eine Geschichte vorliest, die man geschrieben hat und weiß ich nicht, das einfach so aus dem Buch alles vorträgt, sondern einfach zwischendurch das so ein bisschen auflockert und irgendwas dazu erzählt, irgendwas, was man damit verbindet oder irgendwelche skurrilen Alltagserlebnisse, die man so, die einem widerfahren sind. Das finde ich, macht auch eine gute Lesung irgendwie aus, wenn man nicht nur den Autor und das Werk hat, sondern echt so ein bisschen Hintergrundinfos und dann auch noch so ein paar lustige Sachen, die das echt so ein bisschen aufpeppen. Aber du hast schon recht, ich bin schon ein Freund der guten Zote.
Ich habe in einem frühen Interview, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, da hast du gesagt, dass du Anekdoten quasi so ein bisschen dann verdrehst und veränderst und quasi so zur Fiktion treibst. Dann machst du das noch?
Lustigerweise war das früher tatsächlich so, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, mir passieren einfach so viele komische Dinge in letzter Zeit. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Leute, also mit denen ich das dann erlebe, die können ja gar nichts dafür, dass die so komisch sind in dem Moment. Aber ich habe das Gefühl, die wissen genau, dass ich das später mal auf einer Bühne erzähle und verhalten sich halt deswegen total bescheuert mir gegenüber, damit ich das irgendwie als Anekdote wahrnehme, das Ganze. Das ist total absurd. Letztens war ich in Wien in so einem Hotel, das war total bescheuert. Dann komme ich da rein, dann habe ich ganz freundlich gefragt, aber so ein älterer Rezeptionist, ob der so einen Wake-up-Call in meinem Zimmer machen könnte. Und er guckte mich an und sagte, ja klar, haben Sie denn spezielle Wünsche? Aber ich habe mich nicht irritiert, habe gedacht, was soll man sich da wünschen? Und dann sagte er, naja, machen Sie mal. Dann habe ich gesagt, na gut, was Persönliches wäre schon nett, also nichts vom Band vielleicht. Und er guckte mich an und sagte, ja, war's das schon. Dann fühlte ich mich ein bisschen herausgefordert, habe lange überlegt und dann habe ich einfach irgendwann gesagt, bitte schnurren Sie einfach. Und das Geile war, dieser Mann hat seinen Job verdammt nochmal ernst genommen und 4 Stunden später klingelt hat dieses Telefon in dem Zimmer und am Ende der Leitung nur sein ganz lassives Ah. Ich hatte diesen Moment einfach, es war das Erotischste, was mir jemals widerfahren ist. Es war großartig.
Ja, aber gutes Aufwachen auf jeden Fall.
Ja, ja. 1000 solche Dinge, die mir passieren und die dann manchmal wirklich nicht ausgedacht sind, sondern tatsächlich 1:1 so passiert sind.
Kennst du dieses Buch Entschuldigung, sind Sie die Wurst? Das gibt's, sind 3 Bände. Das ist aus einer Internetseite entstanden, wo einfach nur Deutschland im O-Ton heißt das, wo einfach da haben ein paar Jungs auf einer Internetseite einfach so Dialoge mitgehört in der Bahn oder unterwegs auf der Straße und die haben dann irgendwann ein Buch draus gemacht, einfach aus den ganzen Sachen, die sich da angesammelt haben. Das habe ich mal bei Was liest du mit Jürgen von der Lippe, habe ich das mal so Rubrik Klo-Lektüre irgendwie haben die das vorgestellt, das ist auch großartig. So, es geht auch ein bisschen so in die Richtung, die Sachen, die du manchmal machst, so von den Anekdoten her. Ich habe da mal eine Sache im Kopf, da steht dann geschrieben, die Schülerin springt irgendwie in der Klasse wie vom Blitz getroffen auf und sagt, jetzt weiß ich endlich, was DDR heißt, das Dritte Reich. Solche Sachen halt, aber total. Liest du selbst viel? Was bevorzugst du da so?
Ja, ich lese sehr viel, wobei ich seltsamerweise gar nicht so viel humoristische Sachen lese, sondern eher so klassische Romane. Im Moment lese ich gerade Kommt ein Pferd in der Bar, sehr gut, und von Pierre Jarabin jetzt gerade Am Ende bleiben die Zedern, auch ein wunderschönes Buch über den Libanon. Ansonsten echt ganz querbeet, aber meistens doch eher so melancholische Sachen oder poetische Sachen. Also ich lese relativ wenig humoristische Sachen. Das finde ich dann live irgendwie immer schöner, tatsächlich. Ja.
Ist es denn, also du bist ja auch viel unterwegs und so, ne? Kommst du offensichtlich noch dazu, viel zu lesen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich lese echt wirklich viel, also schon so 2 Bücher mindestens pro Woche. Weil ich entweder im Zug, ne, beim Autofahren höre ich sehr viel Hörbücher, zum Einschlafen abends. Also so oft es irgendwie geht, wenn ich nicht gerade selber schreibe, versuche ich irgendwie zu lesen. So, das ist fürs Schreiben ja auch echt immer die beste Schule irgendwie, weil man sich passiv ja einfach so unglaublich viel aneignet, irgendwie unbewusst.
Ja, so 2 Bücher die Woche ist schon eine krasse Schlagzeile auf jeden Fall. Inwiefern hast du die Live-Situation schon vor Augen, wenn du selber schreibst? Und ich meine, du weißt ja, dass du das vielleicht irgendwann mal vor Publikum vortragen wirst.
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Es ist manchmal echt unterschiedlich. Also oft schaffe ich es, in so einen Flow reinzukommen und dann alles auszublenden, sondern dann bin ich echt in der Geschichte gerade drin und schreibe die manchmal dann echt in 2 Stunden runter und mache mir null Gedanken über irgendeine Außenwirkung. Und manchmal mache ich mir schon Gedanken darüber und dann werden die Geschichten aber auch meistens nicht so gut. Also ich finde, gerade bei humoristischen Texten ist mein Anspruch auf jeden Fall, also ja, ich bin mir ja bewusst, dass das nicht immer die klügsten Sachen sind, aber das Ziel ist es, mich selber zum Lachen zu bringen. So, wenn ich merke, dass ich kann mich 100% mit diesem Humor identifizieren so und kann mich selber dadurch zum Lachen zu bringen, dann finde ich das so vorlesenswert, dass ich denke, da können bestimmt auch andere Menschen drüber lachen, weil man das ja auch dann irgendwie glaubwürdig rüberbringt, das Ganze. Aber wenn ich jetzt irgendwie anfangen würde, mir da irgendwas, nur was jetzt der breiten Masse gefallen würde, zu konstruieren, glaube ich, würde das einfach nicht funktionieren. Und bei den eher poetischen Texten, die ich schreibe, da macht man sich automatisch eigentlich keine Gedanken über die Außenwirkung. So, da habe ich eher so das Phänomen, dass ich mir die beim Schreiben immer schon auch laut vorlese, die ganze Zeit. Okay. Also dann eher so den Gedanken, wie würde das als Hörbuch vielleicht klingen oder so.
Das heißt, es gibt quasi fast keinen Unterschied zwischen Schreiben für eine Buchpublikation und für einen Slam zum Beispiel.
Doch, auf jeden Fall. Fürs Buch allein schon deswegen, weil du ja viel mehr Möglichkeiten hast, ne? Was irgendwie darum, wenn es darum geht, Charaktere zu entwickeln, eine Handlung zu konstruieren, auch mal abzuschweifen zwischendurch. So Slam-Texte müssen ja schon echt gebündelt sein. Ne? Da musst du echt in 5 Minuten ja alles reinknallen, was da irgendwie geht. Und hast letztendlich, meistens schreibst du dann aus der Ich-Perspektive heraus, ne, und versuchst dann irgendwie was zu verweben, irgendwas, was dich gerade aufregt oder was deine Lebenswelt gerade betrifft, und trotzdem das in so einen fiktiven Rahmen zu pressen und dann ein paar Pointen etc. Und das ist schon wesentlich komprimierter, als wenn ich jetzt irgendwie eine längere Geschichte für ein Buch schreibe oder sowas.
Hast du es schon mal, dass dir irgendwie nichts einfällt? Oder was machst du dann dagegen? so konkret mal?
Ja, natürlich passiert das. Ich glaube, das passiert jedem Autor, dass man mal echt so einen Monat hat, wo nicht viel ist, weil man ja auch, ich zum Beispiel habe das Gefühl, ich muss auch was erleben, ne, dazu, dass ich was schreiben kann, wenn ich merke, so, ich bin gerade nur auf Tour und dann ist der Alltag ja schon relativ monoton so tagsüber, dann kommt da auch nicht viel an Output. Wenn ich zu Hause bin, klappt es ganz gut, wenn ich so mein gewohntes Umfeld um mich herum habe. Also ich muss da echt so morgens mich an den Schreibtisch setzen. Ich bin da entgegen der üblichen Autorenklischees echt so ein Morgenmensch und kann morgens echt so am besten arbeiten, so die ersten 3 Stunden des Tages. Und dann nehme ich mir auch echt vor, immer jeden Tag so 3 Seiten zu schreiben. Also es muss nicht immer zusammenhängen, aber irgendwie an verschiedenen Projekten dann zu arbeiten, sodass ich letztendlich immer 3 Seiten irgendwie am Tag geschrieben habe. Und was man davon verwendet am Ende, ist dann immer die andere Frage. Ne? Ja, aber klar. Zumindest hat man dann irgendwie haptisch so ein bisschen was vorliegen.
Ich glaube, es ist sogar wissenschaftlich belegt, dass man irgendwie am produktivsten ist, so in den Morgenstunden. Irgendwie. Ich weiß das auch von mir. Ich habe zum Beispiel auch meine Bachelorarbeit auch in dem gleichen Rhythmus geschrieben. Immer das will ich schaffen und dann morgens einen Kaffee und dann irgendwie 4 Stunden morgens und dann danach ging nichts mehr irgendwie.
Ja, absolut. Also was ich abends noch gut kann, sind so stupide Bürosachen. Ne? Irgendwelche Mails beantworten oder irgendwelche Sachen für die Steuer vorbereiten. Das geht dann auch nachmittags. Aber so alles, was irgendwie mit Produktivität zu tun hat, das klappt irgendwie tatsächlich nur morgens. Ich weiß nicht warum.
Wir haben gerade eben schon mal ein bisschen über deinen Touralltag, du hast es kurz angeschnitten, gesprochen. Wie ist das so aufs Tour? Gibt es da so Rockstar-Momente oder so? Oder ist es eher langweilig?
Nö, langweilig ist es auf keinen Fall. Das Einzige, was ich nicht mag, sind Hotels. Also am liebsten würde ich immer nur bei irgendwelchen Bekannten übernachten und bei Freunden abhängen, weil so diese einsamen Hotelfrühstücke morgens, die sind dann schon echt sehr, sehr trostlos teilweise. Mhm. Dann hängst du da. Also das ist halt ein krasses Gefühl jedes Mal, weil du dann eine Lesung hast und da sitzen da meinetwegen 300 Leute und du hast mit so einem Geräuschpegel die ganze Zeit um dich rum und dann bist du im Zimmer und es ist halt mucksmäuschenstill und alles, was du machst, ist dir irgendeine so N24-Doku noch reinziehen, damit du irgendwie schlafen kannst. Deswegen versuche ich das echt so oft es geht zu vermeiden, weil mittlerweile kennt man da ja auch viele Leute dann in manchen Städten und verbringt dann halt irgendwie noch den Abend zusammen. Ansonsten ist es schon aufregend, weil ich mag es ja auch total, mit den Leuten zu sprechen, die dann zu meinen Lesungen kommen, mit denen man sich dann am Büchertisch eben begegnet, wo man dann auch oft ins Gespräch kommt, wo man dann auch meinetwegen danach noch in der Kneipe irgendwie einen Schnaps zusammen trinkt etc. Sind schon viele schöne Momente, weil ich auch irgendwie so ein bisschen Einzelgänger bin manchmal in vielen Momenten und dann auch tagsüber einfach Zeit habe, mir Städte anzuschauen, ein bisschen zu lesen etc.
Aber bist du wirklich alleine auf Tour dann oder?
Ja, die meiste Zeit schon. Also hin und wieder mache ich so Duo-Programme mit anderen. Dann ist man dann durchgängig zu zweit unterwegs. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie einen Bodyguard oder einen Manager um mich rum, der meinen Koffer trägt oder sowas. Deswegen bin ich dann schon eigentlich alleine unterwegs.
Okay. Aber so zu deinen Fans hast du schon eher gutes Verhältnis, ne? Sagtest du. Also,
ja, auf jeden Fall. Also ich habe, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe so das Gefühl, ich habe so coole, nette Menschen da immer sitzen. Also wirklich, das sind unglaublich heterogenes Publikum vom Alter her, also wirklich Studenten, dann ein paar Rentner zwischendurch auch mal, auch sehr ausgeglichen, was die Geschlechter angeht und super offenherzige Menschen, die auch echt danach zum Büchertisch kommen und echt sich ins Gespräch verwickeln lassen mit einem, neugierig sind, Fragen stellen und nie irgendwie aufdringlich oder sonst irgendwas, ne, sondern wirklich irgendwie, wirklich einfach charmant und das macht dann auch unglaublich viel Spaß, ohne dass man sich da irgendwie verstellen müsste oder sowas.
Hast du denn so so Groupies oder Die-Hard-Fans oder so, so Leute, die du vielleicht schon öfter mal getroffen hast, die dir irgendwie hinterherreisen oder so, solche Geschichten?
Ja, nicht viel, aber es gibt schon so mittlerweile ein paar, wo ich mir dann denke, krass, die mir dann erzählen, ja, wir sind jetzt von Wien hier hingeflogen oder bringen dir dann was Selbstgebasteltes mit, haben dann irgendwie aus Plüsch irgendwas gemacht oder keine Ahnung, also echt schöne Momente, aber ohne, dass das jetzt irgendwie so psychomäßig wirken würde, sondern wirklich, man hat das Gefühl, ey, krass, da ist einer, der reist jetzt, also das ist so ein surrealer Gedanke, dir vorzustellen, da reist jemand einfach 3-4 Stunden irgendwo hin, um dich 2-3 Stunden auf der Bühne zu sehen so, und nimmt dafür einfach das alles in Kauf, nicht nur, dass der Eintritt bezahlt, sondern einfach 4-5 Stunden Autofahrt noch und muss sich wahrscheinlich noch einen Babysitter suchen, irgendwie einen halben Tag freinehmen etc., also das ist so krass, dass es das gibt.
Klar, ich meine, so aus Wien, okay, so weil Deutschland betourst du ja schon relativ intensiv, ne? Also in Deutschland würde ich mal behaupten, hat man schon eine ganz gute Chance, irgendwie mit einem kurzen Weg dich zu sehen irgendwann mal.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch gerade mit dem neuen Programm wieder echt so auf Tour, dass eigentlich fast jedes Bundesland irgendwie dabei ist und da niemand, glaube ich, irgendwie länger als 1 Stunde fahren muss, um mich irgendwo zu sehen. Also es ist schon immer ganz gut gestreut.
Kriegst du irgendwie Fanpost oder kriegst du nur Feedback, so wenn du mit den Leuten quatschst nach einer Show?
Ja, das schon mehr auf jeden Fall. Fanpost im klassischen Sinne ganz, ganz selten. Was sehr, sehr oft passiert, ist, dass mir Menschen Geschichten von sich schicken, die dann einfach selber was geschrieben haben und sich wünschen, dass ich da mal irgendwie einen Blick drauf werfe. Ich wünschte halt wirklich, ich hätte die Zeit, das alles zu lesen. Ja. Meistens schaffe ich es irgendwie und kann dann auch was antworten, weil möchte ich ja auch wirklich, ne? Und es ehrt mich ja total, dass die Menschen mir das schicken und mir anvertrauen, weil da auch durchweg sehr intime Sachen bei sind. Und wenn es irgendwie einrichtbar ist, dann versuche ich auf jeden Fall immer das zu beantworten.
War da schon mal was Gutes dabei, wo du gesagt hast, okay, das will ich mal irgendwie fördern oder das empfehle ich mal weiter Richtung Verlag oder so?
Ja, ich habe ein, zwei Mal habe ich Sachen an meinen Literaturagenten weitergeleitet, die dann letztendlich leider doch vom Verlag noch nicht genommen worden sind. Aber hin und wieder sind echt schöne Sachen dabei. Also ganz oft natürlich auch so, wo man wirklich merkt, da ist jemand, der hat zum ersten Mal was geschrieben. Das klingt da manchmal wie auf so einer Geburtstagsgrußkarte oder irgendwie sowas. Aber selbst da, ne, man muss sich auch immer bewusst machen, wie man selber irgendwie angefangen hat und wie das alles geklungen hat, was man da mit 14 geschrieben hat, etc. Und ich glaube nicht, dass die Leute sich auch dadurch erhoffen, ne, dass ich das irgendwie weitervermittle, sondern einfach froh sind, dass da jemand ist, der sich da vielleicht mal ein Urteil drüber bildet und einfach jemand, der auch ein bisschen Erfahrung im Schreiben hat, da was zu sagt.
Hast du schon mal negatives Feedback bekommen? Oder so in Form, ich stelle mir das so vor, hat schon mal einer irgendwie dazwischen gerufen oder so, weil er irgendwie empört war über irgendwas oder so ein Heckler?
Zwischenrufe bei Lesungen noch nicht. Einer hat in Essen hat mal einer gerufen. Da habe ich aber vorher so eine Geschichte erzählt von den Lurigans. Das ist so eine Mischung aus Hooligans und Literaturbesuchern, die sich in so Hochkulturveranstaltungen reinschleichen. Und dann habe ich erzählt, dass die einfach immer auf Lesungen fahren, um dort rumzupöbeln. Und dann kurz am Ende der Veranstaltung hat dann ein Mann reingerufen: Was ist mit Zugabe, du Lutscher? Das fand ich einen sehr, sehr schönen Satz irgendwie in dem Moment. Ansonsten nicht. Jetzt gerade habe ich so ein bisschen Beef mit Namika gehabt. Da habe ich jetzt so ein paar Mails mal bekommen von Leuten, aber das meiste selbst da war positiv und sonst.
So Namika-Fans oder?
Ja, Namika-Fans, die mir dann geschrieben haben. Da waren lustige Sachen bei. Zum Beispiel einer hat geschrieben: Ey, du sparst. Also er wollte halt Spaß schreiben, hat aber sparst geschrieben. Mit einem R in der Mitte. Und ich stelle mir jetzt immer bildlich vor, dass das eine Beleidigung unter Millionären ist vielleicht. Hey, du sparst. Ich finde das sehr schön. Und ansonsten, ich habe irgendwie das Talent, das auszublenden, weil ich nie irgendwelche YouTube-Kommentare oder Buchrezensionen vor mir lese, weil mich das wahnsinnig machen würde. Also ich wüsste genau, wenn ich nur eine negative Sache da lesen würde, würde ich sofort mit dem Schreiben aufhören wahrscheinlich und nie wieder irgendwo auftreten. Deswegen lese ich es einfach gar nicht.
So in Zeiten von Internet ist es natürlich auch viel einfacher, einfach irgendwo einen Kommentar zu hinterlassen, als irgendwie dazwischen zu rufen, erfordert ja schon Eier irgendwie. Das haben wahrscheinlich viele von den Typen
noch nicht. Ja, klar. Und man muss sich ja gerade bei Literatur, muss man sich ja einfach bewusst machen, du kannst ja nicht jeden damit erreichen. Also egal, was du schreibst und egal, wie gut das für dich selber ist und egal, ob da 100 Leute sitzen, die darüber lachen können, es gibt immer 2-3 Leute, die das scheiße finden oder manchmal auch mehr. Also es ist einfach Geschmackssache.
Ich kenne es halt, kennst du Jim Jefferies? Der ist ja mal auf der Bühne niedergeschlagen worden in Irland, irgendwie, weil er wieder irgendwie hart beleidigt hat oder so. Und dann ist er einer auf die Bühne gestürmt. Und im Endeffekt hat das seiner Karriere den totalen Kick gegeben.
Ja, das glaube ich.
Dass seine YouTube-Videos sind dann ziemlich oft geklickt worden. Ich meine, der macht jetzt so HBO-Specials und so.
Nee, so spektakulär war es leider noch nicht.
Was habe ich hier noch? Ich wollte dich noch fragen, zur Poetry Slam Szene selbst haben wir eben in der Redaktion ein bisschen schon drüber gequatscht. Wie siehst du da so die Entwicklung in der Szene? Unser Kollege Ben findet ja zum Beispiel doof, dass irgendwie nur noch lustige Texte gewinnen. Wie siehst du das so?
Ich finde zum Beispiel, das finde ich gar nicht mehr so. Also das war eher vor 3-4 Jahren eine Entwicklung, die da stattgefunden hat. Mittlerweile finde ich, dass gerade beim Nachwuchs eher wieder viel Lyrik nachkommt und so eher emotionale Themen an der Bühne angesprochen werden. Natürlich ist das immer der Konsens, der überwiegt irgendwie, weil schon in der Masse, zumindest von den gut besuchten Poetry Slams und den erfolgreichen Slammern, da eher die Leute bei sind, die dann eher humoristische Sachen schreiben. Zum einen finde ich, ist es nicht schlimm, wenn die gewinnen. Also das ist halt ein völlig normaler Prozess manchmal, weil mit Humor erreichst du halt auch viel mehr Leute als mit Lyrik. Lyrik ist halt immer noch irgendwie ein Nischengebiet, total. Also das kann man ja nicht abstreiten. Und trotzdem hat ja gewinnt vielleicht dann jemand mit lustigen Texten. Aber das, was bei den Leuten im Kopf bleibt, ist ja trotzdem das, was die Herzen irgendwie berührt hat und was irgendwie emotional eine Tiefe hatte. So. Und darüber reden die Leute ein, zwei Tage später. Den humoristischen Text hast du meistens nach zwei Tagen wieder vergessen. Ja. Du weißt überhaupt nicht mehr, worum es da gegangen ist. So. Und da hat derjenige, der den dann vorgetragen hat, gewonnen hat, hat da nicht viel von. So. Und ich finde beides schön. So, ich liebe ja sowieso, ich liebe Lyrik und ich liebe aber auch humoristische Kurzgeschichten. Und ich liebe es auch, zwischendurch mal Texte zu schreiben, die echt meinetwegen stupide sind und keinen Inhalt haben sonderlich. Aber trotzdem einfach, so dieses Miteinander-Lachen-Können-Gefühl erzeugen, ohne dass man aber irgendwie Witze auf Kosten von anderen Leuten macht, sondern er versucht so ein bisschen über sich selber zu lachen, irgendwelche lustigen gesellschaftlichen Themen aufzuzeigen. Und trotzdem kannst du mit Humor ja auch unglaublich viel Tiefe verpacken. So. Und das finde ich, generell scheiße, wie wenig wertgeschätzt Humor wird, so im deutschen Feuilleton auch zum Beispiel. Ne? Also alles, was irgendwie humoristisch ist, unterliegt sofort dem Vorwurf meistens, dass es oberflächlich ist und überhaupt keine Tiefe hat. So. Dass man so viel damit transportieren kann, ohne dass du halt sofort den mahnenden Zeigefinger hebst oder ins Pathetische abdriftest, was dann erst beim zweiten, dritten Mal nachdenken vielleicht so bei dir was erweckt. Aber es ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Aber ich finde, gerade bei Slam ist es immer noch sehr, sehr gemischt und für jeden meistens was dabei, der da als Zuschauer steht.
Ist ja auch vielleicht so, dass wenn du das beim ersten Mal auch die lustigen Sachen dann einfach gemerkt hast, da war was dabei und dann kaufst du dir vielleicht das Buch und liest es dann nochmal nach. So, dann hast du ja dann auch die Möglichkeit, da du das ja veröffentlichst, dass du es dann nochmal dann vielleicht die zwei, drei Ebenen darunter nochmal checkst irgendwie. Andererseits so, es macht ja auch einfach Spaß, unterhalten zu werden, wenn man da sitzt mit einem Weizen auf dem Tisch oder so und dann ist es halt, glaube ich, schon relativ, also es ist halt eine dankbare Aufgabe, irgendwie Leute dann so zum Lachen zu bringen, finde ich irgendwie so. Das ist halt, glaube ich, einfacher in der Situation einfach.
Ja, und es ist ja auch wunderschön, ne? So gemeinsam zu lachen und sich mit dem, was da gesagt wird, zu identifizieren. Es muss ja nicht echt so Mario Barth-Stuff sein, ne? So hier dieses Kennze-Kennze-Phänomen, sondern einfach Situationen und irgendwelche alltäglichen Begebenheiten oder abstrusen Gedanken, die man in sich trägt, die Menschen zum Lachen bringen können. Und wo man sich doch irgendwie ein Stück drin wiedererkennt und oder sich ertappt fühlt. Ne? Das ist ja echt die schönste Form von Lachen. So, man denkt, oh scheiße, so bin ich eigentlich auch. Verdammt, der redet über mich. Also mir geht das total so. Und ich lache mich dann beim Schreiben auch manchmal selber platt. Das muss für Außenstehende total bekloppt aussehen. Aber
ja, aber es funktioniert ja.
Ja klar, auf jeden Fall. Und ich finde, wie gesagt, es ist ja gerade, du bist ja nicht der Einzige, der das feststellt. Und aber ich glaube, die Lyriker, die auftreten bei Poetry Slams, die sind sich ja vollkommen bewusst, dass sie da eben schon ein gewisses Nischengebiet haben. So. Und die haben trotzdem einfach die Möglichkeit, da vor krass vielen hundert Menschen aufzutreten. Mach mal eine Lyriklesung, da kommen ja nicht mehr als 10 Leute. Ja. So, und das ist ja schön, wie sich das ergänzt gegenseitig. Und die meisten Humoristen, die ich kenne, die wissen das total wertzuschätzen, so, dass sie die Möglichkeit haben, mit den Menschen aufzutreten, die dann eher die vermeintlich tieferen Sachen machen, so. Und es befruchtet sich beides total gut, finde ich. Also, man sollte sich da nicht irgendwie als Konkurrenz betrachten oder so. Es geht einfach darum, irgendwie so eine schöne Dramaturgie für den Abend zu erstellen. Und da gehört irgendwie so das Lachen dazu, aber da gehört auch noch die ruhigen Momente zu.
Ja. Nee, ich habe das auch festgestellt, dass ich diesen Wechsel eigentlich ganz gut mag. So, ich meine, es ist auch anstrengend, sich den ganzen Abend nur kaputt zu lachen irgendwie. Also ich mag das auch ganz gerne, wenn man dann zwischendurch nochmal, dann hat man auch einfach so wieder so eine Steigerung. Ne? Das baut sich dann so ein bisschen auf wieder und dann kommen dann die lustigen Sachen und fetzen dann noch ein bisschen.
Klar. Mehr. Ich finde, was wichtig sein soll bei Texten, die man vorträgt, ist Originalität. So, und wenn man das Gefühl hat, da ist jemand, der kaut nicht irgendwas wieder, was du schon tausendmal gehört hast und erzählt dir da irgendwelche Facebook-Witze, die du schon mal gelesen hast, sondern hat wirklich sich selber kreative Gedanken gemacht und selber eigenständige Ideen entwickelt und Gedankenzüge konstruiert. Das ist großartig. So, und da kannst du ja auch über jedes Thema der Welt sprechen. Solange du da einen innovativen Ansatz drin hast, ist es ja durchaus ja wert, vorgetragen zu werden.
Wir wollen mal ein bisschen über Musik quatschen. Du bist ja sehr musikaffin und wir haben es ja auch an deiner Playlist schon so ein bisschen gehört. Hip-Hop ist schon dein Ding, ne?
Ja, unter anderem auf jeden Fall. Ansonsten sehr viel eher klassische Musik, ein bisschen elektronische Musik. Aber eigentlich, weiß ich nicht, kann ich das nicht so richtig fixieren. Hip-Hop ist auf jeden Fall das, mit dem ich so groß geworden bin und was ich früher unglaublich viel gehört habe und auch die meisten CDs einfach noch von habe. So. Ich glaube, das ist so naheliegend, ne? Wenn jemand viel mit Sprache macht und Hip-Hop als sehr textlastige Musik mich da natürlich irgendwie immer begeistern konnte mit lustigen Wortspielen
ja,
etc.
Ist ja auch Poesie auf einem Beat quasi.
Ja, total. Nicht alles, aber das meiste.
Du machst es ja auch, wie kam das dann, selber den Wunsch quasi selber auch mal zu rappen irgendwie? Wie ist es dazu dann gekommen?
Ach Gott, das ist total die bescheuerte Schnapsidee gewesen. Ich habe damals mit 17 war ich mal Mitglied in so einer Rap-Kombo und hatte ja damals den unsagbar schlechten Rappernamen Verbal Essences, also angelehnt an dieses Haarschein, wofür ich mich bis heute schäme. Und haben damals unglaublich schlechte Musik gemacht mit so R&B-Refrains, die so richtig Herzschmerz-Mist waren. Also so richtig typische Nullerjahre Rap-R&B-Mixes. Und ich habe dann irgendwann mal dem Quichotte halt, mit dem ich dann auf Tour war, so alte Sachen von mir gezeigt. Und er fand es unglaublich lustig. Und dann haben wir halt gedacht, komm, wenn wir mal auf Tour gehen, dann machen wir mal irgendwie was zusammen. Mhm. So einfach, weil ich auch Bock hatte, mal wieder Texte zu schreiben. Ja. Naja, dann ist halt diese Schnapsidee entstanden, dann sind wir nach Holland gefahren, haben uns in so eine Ferienhütte einquartiert und haben uns vorgenommen, jeden Tag einen Text zu schreiben. Und mir ist halt aufgefallen, irgendwann, dass halt bei mir in den Texten ständig so Holzmetaphern aufgetaucht sind und bei ihm immer so Dachmetaphern. Dann haben wir gedacht, okay, es ist ja irgendwie prädestiniert dafür, wir nennen uns jetzt als Rap-Kombo einfach der Schreiner und der Dachdecker und machen ausschließlich Rap-Musik oder Battle-Rap zum Thema Holz und zum Thema Dächer. Wir haben gedacht, das ist auf jeden Fall eine Nische, die gibt's noch nicht so und ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie man das so rüberbringt. Ich habe mir dann, weil ich irgendwie parallel auch in einem Kinderbuch geschrieben habe, habe ich gedacht, ich kann damit auch nicht so richtig auftreten. Dann habe ich mir überlegt, ich könnte das so wie Crow machen, mir einfach so ein Brett vom Kopf statt so einer Panda-Maske. Einfach so ein Brett mit so zwei Löchern drin. Und jetzt haben wir dann tatsächlich, also wirklich, das ist reine Schnapsidee gewesen, aber jetzt haben wir zwei so EPs aufgenommen. Ja. Ehrliches Handwerk heißt die erste und die zweite heißt The Last Waltz. Und Smash-Hits drauf wie Holzreus oder Lattenhammer-Mucke für den Dachdecker, der Track Roof der Wildnis, also mit völlig bescheuerten Texten und Wortspielen, aber es ist irgendwie geil geworden. Also ich höre mir das tatsächlich auch selber gerne an.
Ist es dir leicht gefallen, so Punchlines zu schreiben irgendwie?
Seltsamerweise schon, ja. Ich weiß nicht warum, weil ich irgendwie im Alltag auch oft so denke dann teilweise. Okay. Und das hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, weil man so alles mal rauslassen konnte, was so an Bösen in einem wohnt, was man dann bei so lyrischen Texten natürlich nicht machen kann.
Na klar.
Aber es war ein super schöner Ausgleich, dann mal so ein bisschen Battle-Rap zu machen. So. Und natürlich nimmt man das selber nicht so ernst irgendwie, aber merkt schon, wenn man das vorträgt, dass es einfach unglaublich geil ist.
Hast du da aktuelle irgendwie, ich will nicht sagen Vorbilder, aber so Leute, also ich meine zum Beispiel Kollega, ja, der macht ja auch mal das ein oder andere Wortspiel ganz gerne, ne? So in Rap verpackt.
Ja, bei Kollega finde ich die Texte sehr gut. Ich finde den Mensch dahinter irgendwie nicht so doll, also was er so von sich gibt.
Ja.
Und ja, die Beats sind auch nicht so meins. Ansonsten textlich auf jeden Fall großartig. Ansonsten Motrip finde ich im Moment sehr, sehr gut, was er macht. Aber es gibt ganz viele. President aus Wuppertal zum Beispiel macht großartige Musik. Also ich mache mir da keine Sorgen um die Szene. Also auch hier in Köln, Fidel Castro zum Beispiel, der unglaublich tolle Texte schreibt.
Ja.
Quichotte mit seinen Solo-Sachen, also...
Ja, Fidel Castro hatten wir ja schon öfter hier. Wir haben ja, glaube ich, was war das? Die Niemand hat die Absicht, auf Tour zu gehen mit Johnny Rakete und Gold Roger.
Ja, genau.
Der kommt ja auch aus Dortmund.
Ja.
Hatten wir, die waren dann hier und die haben im Underground gespielt und so. Das war echt eine ziemlich coole Sache. Du gehst aber auch mit Singer-Songwritern teilweise auf Tour, sprich, also sind dir Lyrics wichtig in Musik generell so oder hast du das einfach gemacht, weil ja, hat sich halt angeboten, der braucht halt nur eine Gitarre und ein Mikro irgendwie?
Achso, nee, das sind dann, wenn ich auf Tour gehe mit Musikern, dann wirklich mit sehr guten Freunden von mir. Das war halt einmal mit dem Jan Röttger zum Beispiel, den kenne ich aus Wuppertal und wir haben früher schon viel miteinander gemacht. Das hat sich dann einfach angeboten, dann mit Quichotte halt, weil wir einfach sehr, sehr gute Freunde sind und das dann eher wie so, es war jetzt keine Zweckgemeinschaft, sondern wir hatten einfach Bock, gemeinsam auf Tour zu gehen und hat sich gut angeboten. Wichtig ist halt, dass wenn du so eine Duo-Show machst, dass du echt zwei Leute hast, die einen schönen Kontrast auch darstellen zueinander. Ne? Wenn der eine Texte vorliest, was dann eher so mein Part war und Quichotte dann halt zwischendurch auch Texte liest, aber dann eher so für den musikalischen Part verantwortlich ist, was dann aber auch irgendwie zueinander passt und wo man ein paar Sachen gemeinsam machen können, damit es nicht irgendwie wie zwei Solo-Shows in einem sind, sondern wirklich irgendwie verschmilzt. Mit Jonas David zum Beispiel habe ich ein paar Sachen gemacht, wo wir dann auch irgendwelche einzelnen Gedichte von mir so musikalisch untermalt haben.
Ja.
Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt im nächsten März gehe ich auch wieder mit einem Musiker auf Tour. Mhm. Und das ist immer eine schöne Abwechslung auf jeden Fall.
Ja, vor allem so eine Musikatmung unter Sprache macht, kann ja auch unglaublich viel ausmachen einfach. Ne?
Also ja, klar. Ich finde es echt schön, wenn es vor allem dann eher so ein Soundteppich ist. Einfach so ein bisschen sphärisch, was dann nicht zu taktangebend ist, sondern sich einfach wirklich ruhig da so reinschmiegt irgendwie in den Text. Ja.
Die Sache mit dem Schreiner und dem Dachdecker, wie ernst nehmt ihr das? Geht ihr damit wirklich dann auch so musikmäßig auf Tour? Habt ihr Auftritte, wo ihr quasi nur rappt? Oder ihr habt ja auch zwei Musikvideos draußen oder mehrere, glaube ich, ne?
Ja, genau, drei Stück. Ja, wir hatten jetzt tatsächlich so ein, zwei Anfragen für so Rap-Festivals und wir haben da auch ein bisschen drüber nachgedacht, aber für mich habe ich entschieden, dass das was ist. So für innerhalb so einer Lesung oder einer Duo-Show mit Quichotte mache ich das gerne, aber für so ein reines Rap-Festival oder so eine, als reiner Rap-Auftritt ist es nicht meins. Also es gehört ja viel mehr dazu, da brauchst du eine ganz andere Attitüde auf der Bühne. Ne? So hat es immer noch so ein bisschen das Ironische. Ja. Aber ich habe auch Angst, dass ich da auftrete und die Leute nehmen das hundertprozentig für bare Münze. So, und nehme ich dann irgendwie als Rapper wahr. So, und dafür bin ich auch technisch nicht gut genug. Ja. Also viel zu langsam, glaube ich. Und habe auch gar nicht die Puste, um das irgendwie durchzuhalten und auch viel zu viel Respekt vor den Leuten, die das halt wirklich richtig gut machen und fände ich irgendwie komisch, dann mit so einem reinen Rap-Ding auf Tour zu gehen.
Wobei es ja auch so Rap-Acts gibt, die das auch so, ne, also nicht ganz so ernst nehmen oder auch ironisch sind dabei und so. Und ich finde, da können die Leute das ja auch, die checken das, glaube ich, schon ganz gut, wie sie das einzuschätzen haben. Ne? Vielleicht jetzt nicht auf einem Festival die Kids in der ersten Reihe, weiß ich nicht genau, aber.
Ja, aber ich glaube wirklich, dass es wenig Leute gibt, die sich irgendwie eine Stunde so ein Konzert nur zum Thema Holz und Dächer anschauen würden. Vielleicht wären wir mal von der Handwerkskammer gebucht oder so. Das wäre eine Möglichkeit.
Oder Pausenshow vom Lumberjack. Oder so.
Ja, vielleicht, wer weiß, was alles kommt. Ja. Aber mal gucken, wir sind da jetzt nicht festgefahren oder so. Ja. Ne? Das ist eine schöne Idee gewesen damals. Und mal gucken, was sich daraus entwickelt irgendwann mal.
Mit Quichotte zusammen machst du nicht nur Musik, ihr habt drei Rätselbücher rausgebracht mittlerweile, ne?
Mhm, genau.
Das eine heißt, du kannst alles schaffen, wovon du träumst, es sei denn, es ist zu schwierig. Und von dem zweiten gibt es zwei Bände jetzt, ne? Die letzten werden die ersten sein, es sei denn, sie sind zu langsam.
Genau, richtig.
Und das ist ja auch, ich kenne die, ne? Ich bin auch total schlecht da drin.
Ja.
Wie seid ihr da aufgekommen?
Ja, auch wieder so eine Art Schnapsidee. Wir waren im Zug unterwegs, sind damals zu einem gemeinsamen Auftritt nach Stuttgart gefahren und haben aus Langeweile dann im Zug im Gang gestanden und vor dieser Streckennetzkarte und haben uns dann halt so Städtenamen, halt Geschichten ausgedacht, wie die Name der Stadt, der Name der Stadt entstanden sein könnte. War dann irgendwie Mönchengladbach und sowas. Dann haben wir irgendwie was mit Mönch und Glatt und Bach und sowas noch so naheliegend. Dann aber so bei Nürnberg kam dann die Idee, da sind so irgendwie zwei Ossis und die stehen vor so einem 4000er. Und der eine sagt, hör mal, willst du nicht da hoch? Und der eine sagt, nee, ich hab so einen Hüftschaden. Und dann sagt der andere so, ja, stell dich nicht so an, ist doch, Und dann wäre die Lösung halt, ist doch Nürnberg. Also völlig bescheuert halt. Ne? So, das war die Idee, dass man halt Geschichten hat und am Ende so eine Leerstelle die Silbenanzahl vorgibt und dann musst du die halt so ergänzen, dass die Geschichte zu Ende erzählt wird und dadurch halt ein Städtename rauskommt. Dann haben wir ganz viele gesammelt von und dann auch echt so um 1000 Ecken mit Bratislava und Massachusetts und was weiß ich, bis zu Chelsea, London. Und hatten dann so viele, dass wir dann 111 hatten und dann haben wir ein Buch daraus gemacht und das hat sich unglaublich gut verkauft, womit keiner rechnen konnte, weil ich dachte, außer uns findet das jeder total bescheuert. Und war dann tatsächlich letztendlich das Erfolgreichste, was ich jemals veröffentlicht habe, was zu einem Ecke auch so ein bisschen traurig war, aber natürlich mich dann sehr geehrt hat. Und dann haben wir gedacht, komm, machen wir noch einen zweiten Teil. So, und dann war der zweite Teil mit Kulturschaffenden und der dritte Teil ist jetzt vor 4 Monaten erschienen mit dem Titel Aufgeben ist keine Lösung, außer bei Paketen. Und da ist genau dasselbe Prinzip, nur da geht es dann halt um Filmtitel, die erraten werden müssen.
Okay.
Und jetzt machen wir noch eins und noch eins und mal gucken. Haben uns vorgenommen, jedes Jahr eins von den Rätselbüchern zu schreiben.
Das ist eine Menge Holz irgendwie, ne? Also da muss man ja schon, also weiß ich nicht, also ich finde es schon bewundernswert, wenn ich das höre, mir fällt nie die Lösung ein und da gibt es ja auch verschiedene Schwierigkeitsstufen, ne? Meine Freundin hat das Buch und dann immer so die ersten Seiten, und ich finde, wenn ich dann die Auflösung habe, ne, finde ich es genial, aber ich, keine Ahnung, ich tue mich irgendwie schwer damit.
Ja, man muss sich da schon reinfuchsen und echt, das ist wirklich, auch wenn ich das live mache, ne, das ist immer so lustig, weil 50% der Leute, die da sitzen, die feiern das total und du siehst wirklich im Gesicht, dass die so hundertprozentig dabei sind und das unbedingt lösen wollen und sehr enthusiastisch aussehen. Und die anderen 50% verschränken einfach nur die Arme und haben so eine Null-Bock-Attitude dabei und denken einfach, was will der Vogel denn von mir? Hau ab mit der Scheiße. Also es spaltet schon sehr. Ja. Ne? Und
Man muss halt schon nachdenken dafür. Ne? Das fliegt einem nicht einfach so zu.
Ja klar, das soll jetzt kein Sudoku sein, Schwierigkeitsstufe 1, sondern Leute sollen ihr Köpflein bemühen, sage ich immer. Und die geilste Geschichte war tatsächlich, dass ich im Zug saß und mir diese Rätsel ausgedacht habe. Und dann saß neben mir so ein Mann und dann tippte er mich so irgendwann von der Seite an, nachdem er die ganze Zeit auf meinen Laptop gestarrt hat und mich beobachtet hat, wie ich diese Rätsel schreibe. Und dann irgendwann tippt er mich halt an und sagt so, hören Sie mal, ich muss jetzt doch mal fragen, leben Sie davon? Und ich dann so, ja. Und dann sagte er, es macht mich gerade unfassbar traurig. Er trug sein Herz auf der Zunge, tja. Das war schön.
Kann ich gar nicht verstehen irgendwie. Ich hätte mich gefreut für dich, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Machen einfach weiter. Ich wollte dich nochmal fragen, wie stehst du so zu dieser ganzen Social-Media-Geschichte? Nutzt du das sehr intensiv oder wie machst du das so?
Intensiv würde ich jetzt nicht behaupten. Also ich habe eine Facebook-Seite, wo ich hin und wieder irgendwelche Geschichten mal veröffentliche oder Tourdaten ankündige etc., wo ich auch ein ganz schönes Netzwerk habe, aber sonst hält sich das bei mir echt in Grenzen. Also zum Beispiel Twitter habe ich nicht, weil mir irgendwie zu viel ist. Zu viel Meinungen, die da irgendwie aufeinander prasseln und zu viel Input. Das ist irgendwie nicht so mein Medium und weiß ich auch nicht, StudiVZ gibt es nicht mehr. das war es eigentlich schon.
So Instagram oder so auch nicht?
Doch, stimmt, Instagram. Aber das nutze ich auch viel zu selten. Also ich habe das dann und einmal die Woche mache ich mal ein Foto, aber wenn ich dann manche anderen Accounts sehe, die dann echt pro Tag irgendwie vier oder fünf Bilder raushauen und da jedes Mal noch ihr Mittagessen posten oder sowas. Ja. Ich finde dann zwischendurch mal irgendwie ein nettes Bild oder sowas, finde ich schön, aber ich bin auch nicht der Typ, der immer ständig sein Handy mit hat und dann immer auch dran denkt, da irgendwie ein Bild zu machen. Und ich glaube, den Leuten wird das auch schnell zu viel dann.
Ich glaube, Facebook ist für dich auch eine ganz coole Sache, weil du auch so, weiß ich nicht, spontanere oder kleinere Sachen direkt raushauen kannst quasi und dass er auch ein Publikum findet dann.
Ja, genau. Erstens das und weil du halt da ja auch mit den Leuten dann kommunizieren kannst. Ne? Also ich mache das echt dann so, auch da schreibe ich nicht viel, aber wenn ich dann mal was poste, dann setze ich mich auch meistens dahin und bleib dann auch eine Stunde da sitzen, um auch dann zu antworten, wenn Leute irgendwas posten etc., um dann auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Wenn das irgendwie so einseitig ist, finde ich, verfehlt das irgendwie so ein bisschen den Sinn und Zweck des Ganzen. So, dann weiß ich nicht, brauche ich es nicht machen. So, ich finde dann schön, wenn man, ich mache dann immer so eine Mischung, zwischendurch mal irgendwelche lustigen Anekdoten oder irgendwelche Auszüge aus Geschichten, mal ein Video, mal einmal im Monat eine Tourankündigung oder so, aber sollte sich schon so relativ die Waage halten. So, ich finde dann immer ganz schlimm, wenn Leute dann nach jedem Auftritt immer ihr Publikum fotografieren und dann immer schreiben, danke Dresden, morgen Hannover, dann auch immer dasselbe, dann stehe ich da mit so einem Selfie-Stick und mache da irgendeinen Unsinn. Ich finde das so ganz angenehm. So fühle ich mich selber damit wohl.
Ja, und du kannst halt auch relativ schnell auf so aktuelle Sachen reagieren. Ne? Zum Beispiel hast du zur Landtagswahl, hast du jetzt auch was rausgehauen, habe ich gesehen. Das würde ja sonst viel länger dauern, bis du das irgendwie publiziert hättest in einem Buch oder in einem Text, den du dann live vorträgst.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und man hat ja auch schon eine gewisse Reichweite und die sollte man ja auch nutzen, ne? Gerade wenn es um solche Dinge geht. Ist man ja auch schon für viele, zumindest nicht für alle, aber für manche, gerade für so Jüngere, hat man ja schon eine gewisse Vorbildfunktion. Ne? Und ich glaube, wenn man sich kritisch zu gewissen Dingen äußert, kann man schon vielleicht ein kleines bisschen was erreichen und den ein oder anderen Denkprozess vielleicht in den Köpfen hervorrollen. So, das sollte man auf jeden Fall nutzen, klar.
Wie wichtig ist dir da die Aufmerksamkeit? Schielst du da auf Like-Zahlen oder sowas? Oder ist dir das komplett egal?
Ja, komplett egal nicht. Also man freut sich ja natürlich schon, wenn vielen das gefällt, ne? Aber ich sitze da jetzt nicht und zähle da irgendwie die Peoples, die da mir ihren Daumen geben. Keine Ahnung, ich weiß nicht, kann man nicht so sagen, aber eigentlich nicht so richtig. Also da gilt eigentlich dasselbe wie bei den Texten, die ich auf der Bühne mache. Ne? Also mir soll das gefallen oder es soll meine Meinung widerspiegeln. Und das ist ja auch immer ganz komisch, was du da für Reichweiten hast manchmal. Ne? Mal postest du was und dann sehen das irgendwie 100.000 Leute, mal postest du was und das sehen 1.000 Leute. Ne? Gerade so Videos verbreiten sich ja unglaublich schlecht im Gegensatz zu irgendwelchen kurzen Texten, die man da postet. Von daher, ich blicke da auch nicht so richtig durch.
Ja, man kann ja quasi Beiträge sponsern irgendwie und dann kriegen die eine größere Reichweite, weil die bei den Leuten irgendwie auf der Startseite dann immer hochgeschoben werden und nicht verschwinden. Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal bezahlt dafür?
Ja, ein einziges Mal, als ich eine Tour angekündigt habe. So. Aber selbst da ging es mir selber, weil ich dann, wenn ich mit meiner Privatseite dann meine Timeline gesehen habe, dann taucht das halt jedes Mal auf. Ja. Und dann ging es mir schon selber, ob mein eigener Post ging mir dann auf den Sack. Dann habe ich gemerkt, nee, komm, ich lass das. Weil man will ja auch nicht zu penetrant sein.
Ja,
ne?
Ja, das passiert
tagtäglich, auch wenn du Veranstaltungen erstellst. Und mir war gar nicht bewusst, dass das sofort dann auf den Timelines auch auftaucht. Ne? Ich dachte, die gibt es dann irgendwie, die sind in so einem leeren Raum irgendwie. Aber dann habe ich da irgendwie 40 Veranstaltungen hintereinander erstellt und dann habe ich den Leuten die ganze Timeline da vollgehauen mit meinem Müll. Ne? Und das hat mir dann noch leid im Nachhinein. Aber jetzt habe ich das so langsam alles begriffen, wie das funktioniert.
Wir haben eben schon kurz über die Namika-Sache gesprochen. Kommen wir nochmal drauf zurück. Ich meine, das Ganze ist ja auch dann im Endeffekt so über Facebook gelaufen. Vielleicht erzähl es einfach nochmal. Du hast ja ihren Namika nochmal für die Leute, die es nicht kennen. Das ist der Song Lieblingsmensch. Ja, Patrick, du kannst ja mal kurz die Ohren zuhalten. Ich habe den hier irgendwo. Hören wir mal ganz kurz. Der verzieht ja das Gesicht. du hast den Song in einem Text erwähnt, ne? Und irgendwie kam dann ein Video von ihr zurück. Wie ist denn das dann so weitergegangen?
Ja, es war völlig bescheuert. Also ich habe da auch nicht mit gerechnet. Ich habe da diesen Text geschrieben, weil mir dieses Lied, das hat mich so aggressiv gemacht irgendwie. Immer wenn es im Radio kam, ich höre immer Funke aus Europa morgens und dann kam das immer ständig. Und das war, ich glaube, seit Cut Night Joe gab es kein Lied mehr, was mir so penetrant auf den Keks gegangen ist. So. Und dann habe ich das irgendwie in diese Geschichte so ein bisschen eingearbeitet und so ein bisschen verwurstet und so ein bisschen rezensiert, aber ohne sie jetzt persönlich anzugreifen, weil ich kenne sie ja gar nicht. Ja. Ich kannte zu dem Zeitpunkt auch ihre ganzen anderen Lieder nicht und habe dann mich nur über dieses Lied halt so ein bisschen lustig gemacht und das verhohlepiepelt. Und dann lustigerweise wurde das halt mal mitgefilmt von einem Auftritt und wurde bei YouTube veröffentlicht und haben das irgendwie scheinbar schon so ein paar Leute gesehen und dann ist das irgendwann bei ihr auch wohl aufgetaucht und hat Namika selbst dieses Video gesehen und naja, wie ich ihren schönen lieben Texter verhohne, people. Ja, und sie hat irgendwie nicht mit so viel Humor reagiert, wie ich mir gedacht habe, wie man reagieren sollte eigentlich darauf, wenn man irgendwie Popmusik macht mit solchen Texten. Und hat das schon sehr ernst genommen alles und gedacht, ich will ihr da irgendwie was Böses. Und dann hat sie so ein ganz zickiges Video halt hochgeladen, wie sie im Auto sitzt und sich über mich echauffiert und wollte dann irgendwie so ein bisschen erreichen, dass ihre Fans alle total böse auf mich werden und mir irgendwas Böses schreiben. Hat aber eher erwirkt, dass mir ganz viele von ihren Fans geschrieben haben, hey, ich fand Namika mal voll cool, aber dich kannte ich überhaupt nicht. Aber jetzt finde ich dich cool und mag Namika nicht mehr. Das war lustig und wie gesagt, so ein paar anonyme Hasskommentare, also Hass wäre jetzt übertrieben. Einer hat zum Beispiel geschrieben, der Typ klingt, als hätte er ein Radio im Arsch. Das war mein neuer, das war mein Lieblingssatz. Ich überlege, mein neues Programm so zu nennen. Patrick Salm, Radio im Arsch. Fände ich großartig. Vielleicht auch für eine Sendung von euch. Wäre eigentlich auch ein geiler Titel.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ging ja schon dann noch so ein bisschen hin und her, oder? Du hast ja auf das Video dann auch nochmal reagiert und so.
Ja, ja. Ich habe dann so eine versöhnliche kleine Liebesgeschichte über uns beide geschrieben und behauptet, das wäre nur ein Promo-Gag gewesen. In Wahrheit sind wir seit langer Zeit ein Paar. Und das fand sie auch nicht so witzig. Also irgendwie fand sie gar nichts. Sie mag meinen Humor, glaube ich, einfach nicht. Ja. Und auf jeden Fall hat aber ihr Management dann verboten, dass wir in meinem Buch diesen Text zitieren. Und jetzt musste ich dann den Text umschreiben. Es war ein bisschen nervig, weil es in der Nacht noch vor Abgabefrist war.
Scheiße.
Und aber ich habe es jetzt ganz gut gelöst, glaube ich.
Also hast du quasi den Text so umgeschrieben, dass man immer noch weiß, welcher es ist, aber es ist nicht mehr der Text.
Ja, ja, genau. Sie heißt jetzt anders und ich habe ihr einen Künstlernamen gegeben. Sie heißt jetzt Nakima statt Namika. Ist total seriös.
Ja, aber hat schon so ein bisschen an so Rapper-Beef erinnert, den es ja manchmal gibt, so, ne, wo dann aber im Endeffekt hinterher sich rausstellt, ja, das hat die ja auch irgendwie nochmal Leute zugespült. Irgendwie so
ja, es war wie ein Rapper-Beef, nur in langweilig, glaube ich. Also, dass es einfach niemanden interessiert hat, außer uns beide wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht, aber das Video, wo du ihren Song quasi erwähnst, ne, das ist von den Klickzahlen halt schon ziemlich hoch bei dir. Also wenn ich Patrick Salm YouTube quasi, kommt das relativ schnell.
Ja.
Das war ja vorher auf jeden Fall nicht so.
Ja, okay, das weiß ich nicht. Kann sein, dass dann durch ihren Post sie bewirkt hat, dass viele Leute dann von ihr sich das nochmal angeguckt haben. Keine Ahnung,
Du hast auch so Postkarten jetzt in deinem Merch mit eingebaut, ne? Habe ich auch gesehen, glaube ich.
Oh ja, genau.
Was steht da drauf? Lieblingsmensch am Arsch, ne?
Oder? Genau, Lieblingsmensch am Arsch gibt's eine. Dann mein Lieblingswitz, den ich mir mal ausgedacht habe, treffen sich zwei Träume, beide platzen. Oder der Satz, witzig sprach der Clown und sprang vom Hochhaus. Klassiker wie Ich habe eine Axt etc. Die wurden dann von einer guten Freundin von mir, die Svantje Hinrichsen, die hat das grafisch aufgearbeitet und jetzt haben wir so ein lustiges Postkartenset mit 10 Karten erstellt, die man dann auf Lesungen kaufen kann.
Das ist cool. Fünfer.
Das ist ganz cool.
Nicht schlecht. Da wirst du mit Sicherheit öfter mal drauf unterschreiben demnächst.
Wer weiß, mal gucken.
Du wirst in der Presse oft so als trotzig männlicher Typ bezeichnet. Wie viel ist da dran? Weil du bist ja schon irgendwie so der Holzfäller/Wikinger-Typ, ne?
Naja, also ich weiß nicht. Das ist ja sehr viel selbstironisch, gerade wenn es so um so Geschlechterrollen geht oder was weiß ich. Ne? Also ich habe so viele vermeintliche feminine Ecken an mir und das ist eigentlich schon absurd. Also mal ein bisschen kokettiert man natürlich damit, ne, wenn man so versucht, sich so ein Bild aufzubauen. Aber gerade mit so Titeln dann, ich habe eine Axt oder Lyrik- und Luftflottenkriege oder sowas. Aber es ist dann einfach irgendwie durch die Affinität zu Holz, glaube ich, die ich habe und durch die Tatsache, dass ich einfach schon seit, glaube ich, 10 Jahren Vollbart trage, ist das dann so eine naheliegende Assoziation irgendwie. Ne? Und natürlich dann auch mal ein bisschen thematisiert worden, aber man sollte sowas echt nicht ernst nehmen.
Ja.
Also das ist einfach albern.
Was macht für dich so Männlichkeit aus? Wie würdest du das beschreiben?
Boah, schwierig zu sagen. Ich glaube, sich einfach wenig Gedanken darum zu machen so, und sich einfach so verhalten, wie, ja, nicht wie es irgendwelche Rollenbilder von einem erwarten, sondern einfach ein höflicher, netter Mensch auf der Welt zu sein. So. Und ob das jetzt männlich oder weiblich ist,
ja.
Mein Gott.
Tja, in meinem Kopf liegst du ja so ein bisschen in einer Schublade mit Jochen Malmsheimer, ne, so zwei, Wuppertal gehört nicht zum Ruhrpott, haben wir eben schon klargestellt, aber so eloquente Ruhrpottköpfe irgendwie, wie findest du den?
Großartig. Ja, Jochen Malmsheimer finde ich wirklich genial. Also der hat so eine Dynamik auf der Bühne, das ist unfassbar. Also er macht ja viel, er so die Kabarett-Sachen trägt viel frei vor, natürlich auch schreibt er sehr viel und hat früher auch sehr viele Lesungen gemacht. So diese Energie, die er hat auf der Bühne, das kriege ich überhaupt nicht hin. Aber also wie er so vermeintlich einfache Themen manchmal so krass eloquent aufarbeitet, das ist unglaublich teilweise. Also
und er ist ja auch super lustig dabei irgendwie, ne? Er verpackt das ja auch immer so auf eine humoristische Art und Weise. Das ist halt auch, also ich fühle mich da mal sehr, sehr gut unterhalten, irgendwie, weil ich teilweise nicht mehr über die Pointe lache, sondern einfach, wie er es ausgedrückt hat.
Ja, und es ist einfach so ein schöner, schräger Humor, ne? Ja. Und genau das, was ich vorhin angesprochen habe, also wirklich hat eine Originalität so und klingt nicht so 0815 wie diese ganze Comedy-Scheiße, die du tagtäglich siehst auf RTL oder was weiß ich. Ist einfach, du merkst, da ist jemand, der hat das selbst geschrieben und hat sich Gedanken dazu gemacht, über das, was er da auf der Bühne performt. Ne?
Ja.
Ist ja auch, also wirklich, gibt's nicht mehr viel von, aber er ist großartig.
In deinen Texten bist du streckenweise schon, klar, lustige Sachen sind auch dabei, aber du hast auch ernstere Texte, die ein bisschen so melancholisch, zynisch, pessimistisch sind. Inwiefern benutzt du so auch deine Texte als Ventil so für negative Gefühle?
Du meinst jetzt so die humoristischen Sachen, die so ein bisschen menschenfeindlich, zynisch sind?
Ja.
Ja, nein, das ist, man kokettiert da durchaus mit, ne? Also es gibt ja dieses schöne Zitat, dass man sagt, die Misanthropen seien in Wahrheit nur enttäuschte Philanthropen. Und ich glaube, so ein bisschen stimmt das auf jeden Fall. Also ich mag Menschen schon sehr gerne, aber ich bin einfach kein Typ, der sich irgendwie in Menschenmengen aufhalten kann. Also ich mag keine betrunkenen Menschen, ich mag keine Menschen in Gruppen. Also da fühle ich mich nicht wohl. Also so irgendwie auf einer Kirmes oder irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt etc. So, und dann kommt dieser Menschenhass so manchmal in mir ein bisschen durch, auch jetzt gerade, wenn du die Wahlen da gesehen hast, was du, da verzweifelt man ja tatsächlich wieder an den Menschen. Aber letztendlich hat man immer so schöne Begegnungen zwischendurch und trifft so lustige, nette Kerle und Mädels, wo man sich denkt, na komm, also so schlimm ist diese das Genre Mensch dann auch wieder nicht.
Ja.
Und ich finde es sehr schön, es macht ja auch Spaß, sich über gewisse Dinge aufzuregen. Ne?
Ja.
Also so ein bisschen Menschenhass ist ja auch so ein Hobby eher. So, das macht einfach Spaß, sich in gewisse Dinge reinzusteigern, so ein bisschen sich darüber aufzuregen. Bei mir entstehen halt viele lustige Dinge. Meistens dadurch, wenn ich mich über irgendwas aufrege und wenn ich merke, ich werde irgendwie emotional berührt von etwas. So, dann kommen die eigentlich lustigen Dinge dann zutage. So, und weiß ich nicht, aber ich würde mich jetzt schon nicht so krass als Menschenhasser.
Ja.
Ich glaube schon als alter Humanist, der ich bin, an das Gute im Menschen und dass die Vernunft am Ende siegen wird.
Du wirst ja bestimmt aber auch, ich meine, wenn du mal schlecht drauf bist oder so, nutzt du das dann irgendwie, um das in, sag ich mal, in kreative Energie irgendwie umzuwandeln und dann was zu schreiben oder so? Hast du das schon mal gemacht? Wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Also Es gibt ja dieses wunderschöne Buch Vincent von Joey Goebel, wo es ja darum geht, dass so ein Verlag beziehungsweise alle Mechanismen, die da noch hinter sind, einen Autor versuchen, so negativ zu manipulieren und zu beeinflussen, dass er immer produktiv ist und sein ganzes Leben so verhunzen durch Eingriffe, dass er immer traurig ist eigentlich und dadurch dann halt produktiv wird. Und natürlich ist das in gewisser Art ein Klischee. Also nicht jeder Künstler, der Sachen schreibt, macht das immer in traurigen Zuständen. Also es ist aber schon so, dass ich manchmal merke, wenn es mir sehr gut geht, habe ich weniger Output als in Phasen, wo ich dann eher so ein bisschen nachdenklicher bin oder mehr mit mir und meiner Umwelt beschäftige. Ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, weil man dann halt auch irgendwie ein Ventil sucht, um sich so ein bisschen zurückzunehmen und auszuklammern von der Welt und dann versucht, so seine Gedanken ein bisschen zu fassen. Aber es ist sehr, sehr unterschiedlich.
Ist es so ein bisschen wie Selbsttherapie, wenn du dann wieder diesen humoristischen Bogen schaffst und dich selbst zum Lachen bringst beim Schreiben quasi?
Ja, also Selbsttherapie, das klingt immer so pathetisch, aber es stimmt schon ja ein bisschen. Ne? Also klar, es ist ein Ventil und man nimmt sich raus aus der Welt in dem Moment und versucht sich und seine Gedanken einfach so ein bisschen zu sortieren, das alles klar zu machen. Und ob da jetzt dann Lyrik entsteht oder eben misanthropische Kurzgeschichten, letztendlich ist es schön, wenn man das dann irgendwie filtern kann und dann negative Gedanken in irgendwas Produktives umwandeln kann. So, das gibt einem schon sehr viel, glaube ich.
Wie schreibst du dann eigentlich? Sitzt du einfach nur zu Hause am Schreibtisch? Ich meine, du hast gesagt, du machst einen Spaziergang, um den Arbeitsweg quasi zu simulieren. Oder schreibst du auch auf Tour? Oder wie ist das am liebsten?
So vom gröbsten Ablauf ist es schon so, dass ich auf Tour und immer, wenn ich unterwegs bin, mir sehr, sehr viele Notizen mache, immer so ein Notizheft dabei habe oder ein Diktiergerät, wo ich Sachen reinspreche. Zum Beispiel beim Autofahren mache ich immer sehr, sehr viel. Habe ich immer die ganze Zeit ein Diktiergerät laufen und rede dann mit mir selber. Das muss auch sehr, sehr schlimm aussehen wahrscheinlich. Und wirklich arbeiten dann und die Texte auszuformulieren, das mache ich dann immer zu Hause am Laptop. Also das kann ich unterwegs nicht so gut. Das kann ich auch, es gibt ganz viele, die können das im Zug super gut, aber da fühle ich mich dann irgendwie immer so beobachtet und keine Ahnung, woran es liegt. Aber ich brauche irgendwie so mein gewohntes Umfeld und meine Sicherheit um mich rum. Und was auch super gut geht, ist in Cafés oder so in Bibliotheken, wenn man so einen ganz leichten Geräuschpegel hat im Hintergrund. Dann kann ich mich super gut konzentrieren.
Ja. Ich glaube, im Auto, das machen, glaube ich, viele. Ich glaube, im Auto bist du ja komplett für dich. Dich hört keiner. Okay, dich kann vielleicht einer sehen, aber ich finde so, also ich merke zum Beispiel, dass ich, weil wenn ich fluche beim Autofahren, ja, das würde ich auch so in der Öffentlichkeit niemals tun.
Ja.
Ich glaube, Autofahren ist schon eine spezielle Situation für sowas irgendwie.
Ja, total. Für mich ist das auch so ein bisschen wie meditieren tatsächlich. Also ich liebe das nach einer Lesung, nachts dann noch 4-5 Stunden nach Hause zu fahren und dann nachts über die Autobahn zu fahren. Und da kommen dann manchmal echt sehr, sehr schöne Dinge zutage, die ich dann da reinquatsche, in so einem komisch Halbschlafzustand. Also Halbschlaf sollte man nicht Auto fahren, ich weiß. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, klar.
Ein paar Kaffee drin, dann geht das.
Ja. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Du glaubst nicht an blaue Gießkannen, was hat es denn damit auf sich?
Nee, in meiner Vorstellung sind Gießkannen immer grün. Ich weiß nicht, wann das liegt, wenn ich an eine Gießkanne denke, ist die einfach immer grün. Also es geht gar nicht, dass eine blau ist. Ich habe mal im Geschäft welche gesehen und ich habe es von der Fata Morgana gehalten. Es taucht dann so ein paar Geschichten auf, deswegen sagst du es, ne? Mhm. Ja, ist irgendwie so ein schönes Bild. Also grüne Gießkannen wirken auf mich auch total beruhigend. Also egal wie gestresst ich bin und ich eine grüne Gießkanne sehe, holt die mich irgendwie so total zurück in meine Kindheit und gibt mir so ein gutes Gefühl.
Ja, ich glaube, die Farbe Grün an sich hat das irgendwie an sich irgendwie beruhigend zu wirken.
Ja, glaube ich. Erstens das und die Gießkanne an sich anscheinend auch. Keine Ahnung.
Ja, blaue Gießkanne ist auch absurd. Irgendwie, wenn du im Baumarkt gehst und gehst in diese Gartenabteilung, da ist ja eh schon alles irgendwie braun oder grün.
Ja, so, das geht einfach nicht.
Ja. Woran arbeitest du gerade? Anfang April kommt was Neues von dir, ne?
Genau, im nächsten Monat kommt ein neuer Band mit lustigen Kurzgeschichten und so ein paar Anekdoten, ganz bunt gemischt, mit dem Titel Genauer betrachtet sind Menschen auch nur Leute. Erscheint am 1.4. beim Knauer Verlag, wird auf der Buchmesse jetzt vorgestellt nächste Woche. Und dann stehen ganz viele Sachen jetzt an bald. Zum einen nochmal ein 4. Teil von dem Rätselbuch wird im Herbst rauskommen, mit Quichotte zusammen. Mhm. Dann arbeite ich gerade an einem Kinderbuch, auch schon sehr lange. Es hat sich sehr, sehr lange hingezögert, weil ich lange Zeit keinen guten Grafiker gefunden habe. Jetzt aber mit dem Simon Höfer zusammenarbeite und der wunderschöne Zeichnungen gemacht hat. Und endlich ich so dazu stehen kann, dass ich sage, das ist es jetzt absolut. Und das wird dann auch bald erscheinen, wahrscheinlich im Winter. Also so eine Kinder- und Jugendnovelle, würde ich mal behaupten. Sehr schön. Und ein Roman, an dem ich auch schon was länger arbeite, der dann wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres oder im Sommer nächsten Jahres erscheinen wird.
Roman, kannst du da schon was verraten, worum es da gehen wird?
Kann ich schon, möchte ich aber noch nicht.
Okay, alles klar. Aber du hast ja auch ein kleines Schmankerl in der Hinterhand jetzt für unsere geneigten Hörer. Aus einem neuen Buch, glaube ich.
Ach so, ja genau. Eine kleine Kurzgeschichte, die könnte man ganz gut hier vorlesen. Ist nämlich die besagte Geschichte, die du vorhin auch angesprochen hast. Und zum anderen halt auch die Titelgeschichte vom neuen Buch. Genauer betrachtet sind Menschen auch nur Leute. Sonntagmorgen, 8 Uhr. Wie immer der verwirrte Blick der Freundin, wenn ich mich morgens noch schlafen stelle, klammheimlich warte, bis sie aufwacht und dann leise vor mich hin murmel. Jochen, du geiler Schlingel, was machst du denn da wieder Unartiges? Ich hasse deinen Humor, sagt sie. Und da bist du nicht die Einzige, sage ich. Irgendwann lege ich dir hier wirklich einen Jochen hin. Dann will ich immer mal sehen, wie du guckst und jetzt lass mich in Ruhe. Ich möchte noch dösen. Ich schlendere zur Küche, beschließe, Kaffee zu kochen. Irgendwann möchte ich so ein Mensch sein, wie diese Familienväter aus den Chibo-Prospekten, mit goldbraunen, wallenden Haaren, langen Unterhosen, einem karierten Schlafanzug und einer verkackten Funkwetterstation am Fenster. Einer dieser perfekten Menschen, die morgens mit ihrem goldenen Retriever zum Bäcker joggen und durch die allgemeine Chiboisierung ihres Lebens den ganzen Tag gut gelaunt sind. Ich gehe in die Küche und schalte das Radio an. Oh nein, da ist es wieder. Wie immer spielen sie diesen neuen Song in Dauerschleife. Hallo, Lieblingsmensch. Schön, dass wir uns kennen. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Lieblingsmensch, am Arsch, denke ich mir. Bin drauf und dran, das Radio aus dem Fenster zu schmeißen, einfach um es wieder hochzuholen und um es nochmal aus dem Fenster zu schmeißen. So genervt, weiß der Seitenbacher-Müsli-Werbung nicht mehr. Bin kurz davor rauszugehen und alle zu töten. Die Hymne eines Amoklaufs. Einfach mal ich sein, verträumt und verrückt sein. Nee, was hab ich eine fetzige Laune. Lieblingsmensch. Ist das wie mit den Poesiealben von früher? Ich meine, da konnte man sich als wortverliebter Knabe ja immer kreativ austoben. Lieblingstier, Perlgrasfalter. Lieblingsfarbe, Burgunderrot und herbstzeitlosen Violett. Lieblingsmensch, Jochen. Klingt doch scheiße. Ich gehe ins Schlafzimmer und versuche, die Freundin zu wecken. Hallo, Lieblingsmensch, sage ich. Was willst du, sagt sie. Sie wirkt leicht schroff. Bei dir kann ich ich sein, sage ich. Und das ist toll, denn sonst wäre ich ja jemand anderes. Also, ich finde gut, dass du bist, sagt die Freundin. Echt? Ja, du könntest auch Josh Clooney sein. Da wärst du hübsch, charmant, reich. Mein Leben mit dir wäre perfekt, aber wer will das schon, so ein perfektes Leben? Es ist der Makel, der uns interessant macht. Und du bist sehr interessant. Etwas Besonderes. Auf dem Weg zurück in die Küche denke ich an die Karte, die sie mir zum Valentinstag geschenkt hat. Bleib immer, wie du bist. Durchgestrichen. Bleib immer auf dem Weg, dich zu verbessern. Es ist schön, wenn man jemanden hat, der an einen glaubt. Dieses verdammte Lied läuft noch immer. Selbst der Stau auf der A2 ist mit ihr blitzschnell vorbei und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii. Aha, denke ich, wo Hawaii ja so berühmt für seinen Kaffee ist. So wie Castrop Rauxel für seine blühenden Naturparks oder Österreich für seinen guten Fisch. Ging es hier am Ende womöglich nur darum, einen Ort zu finden, der sich auf das Wort vorbeireimt. Es erscheint mir austauschbar. Schmeckt wie Kaffee in Shanghai, Mongolei, Norderney, was weiß ich. Mit dir auf der A4 schmeckt wie schales Bier. Mit dir auf der A5 schmeckt wie... Ach scheiße. Nichts reimt sich auf 5. Das alles macht mich wahnsinnig. Ich wollte doch nur Kaffee kochen. Dieses Lied in seiner bräsigen Dudeligkeit erinnert mich irgendwie an damalige Familiengeburtstage, wo immer irgendjemand aus der Verwandtschaft selbstgeschriebene Gedichte vortrug. Meine Nichte zum Beispiel, Perlen der Lyrik wie »Bleib immer gesund, das freut alle, auch den Hund«. »Papa hat überhaupt keinen Hund«, schimpfte ich damals, »und wenn er einen hätte, wär's der Devotentöle, egal wie es Papa geht. Merkt ihr das? Fressen, kacken, Gassi gehen, darum geht's.« Meine kleine Nichte fing an zu weinen. »Das hat sie doch prima gereimt. Das Kind ist 4 Jahre alt«, schrie Oma. »Das ist keine Ausrede für Scheißlyrik«, sagte ich. »Gesund auf Hund. Ich glaube, es hackt.« »Egal, der Reim ist fett«, sagte Oma und fuhr auf ihrem Longboard davon. Das Lied läuft noch immer. »Na, na, 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 na. Mach ich dir was vor, fällst dir sofort auf. Lass ich mich hängen, baust du mich auf.« »Super«, denke ich. »Jetzt reimt sie auf.« Das ist doch die endgültige Resignation von der deutschen Sprache. »Mit dir auf der A5 ist wie mit dir auf der A5.« Das reicht jetzt erstmal als kleiner Auszug aus dieser Geschichte.
Cool, ich habe leider keinen Applaus, Oton oder so, aber cool.
Ja, ich applaudiere mir selber, das ist super.
Das ist leider...
ich bin das gewohnt.
Ich finde es ja cool, du spielst ja mit deiner Stimme schon ziemlich, ne? Man hat total gemerkt, du hast den Text vorliegen und tschick, dann legst du den Schalter um. Das wollte ich eigentlich schon gefragt haben, machst du was mit deiner Stimme? Also trainierst du irgendwas? Hast du bestimmte Übungen, die du vor einer Show machst oder so? Oder wie sieht das bei dir aus da?
Ja, früher eigentlich gar nicht. Das hat sich irgendwie so entwickelt, dass man irgendwann so einen Vorleseduktus hat und auch so eine andere, ich weiß auch nicht, es klingt schon so ein bisschen anders, als ich glaube ich normal spreche. Ich kriege das noch nicht mehr los. Ich habe jetzt, weil ich dann durchaus natürlich, wenn du sehr, sehr viele Lesungen machst, musst du echt darauf achten, die Stimme nicht zu sehr zu belasten und so Warmmachübungen vorher machen. Jetzt habe ich seit 2 Monaten Gesangsunterricht auch, weil ich zum Beispiel, klar sagen, auf der einen Seite viele Leute sich eine angenehme Vorlesestimme habe, aber meine Frau sagt zum Beispiel immer, wenn sie mich beim Duschen singen hört, dass das richtig körperliche Schmerzen bei ihr zeugt, weil ich wirklich keinen Ton treffe. Und da habe ich mir gedacht, soll ich doch mal ein bisschen dran arbeiten an der ganzen Geschichte. Und wer weiß, vielleicht gibt's bald auch Konzerte von mir, wo ich am Klavier schöne Lieder singe. Aber es ist unwahrscheinlich.
President mit Menschenpyramide. Patrick, du wolltest noch was dazu sagen, ne?
Ja, ich liebe diesen Mann. Also er macht so großartigen Rap mittlerweile und kommt auch aus Wuppertal, lustigerweise. Cool. Hat bei mir auf dem Stressigen, glaube ich, sogar gewohnt. Zieht euch das Album rein, es ist wirklich großartig. So schöne Texte und so krasse, roughe Beats irgendwie. Also eine wunderschöne Symbiose.
Hat mir auch gefallen, auf jeden Fall. Bei uns ist jetzt gerade noch im Studio Eva Schwert. Grüß dich.
Guten Tag.
Du hast noch ein kleines Spielchen vorbereitet, ne?
Genau, mit top aktuellen Themen. Oh, seid Gott. Ihr bereit? Ihr müsst gegeneinander antreten. Es sind 6 Fragen. Vielleicht müssen wir kürzen, je nachdem, wie viel Zeit wir haben.
Ja,
okay.
Versuchen wir es einfach.
Bin gespannt.
Ja, aus dem Alltag, ja? Erste Frage: Mit welchem Gütezeichen werden seit 1932 qualitativ hochwertige Äxte ausgezeichnet?
Das ist doch eine Frage für dich, oder?
Ich habe Antwortmöglichkeiten, außer du weißt das jetzt zufällig direkt, Patrick.
Nee, noch nicht.
Alles klar. Ist es A, das Axtsiegel, B, der Dreipilz oder C, der Ochsenknopf? Kopf, sorry.
Ich würde sagen, der Ochsenkopf.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Der Ochsenkopf. Nein, es ist der Dreipilz.
Ja, verdammt.
Also seit 1932 und ich habe ein Bild für euch mitgebracht. Das könnt ihr draußen jetzt leider nicht sehen. Aber
ach krass, das habe ich sogar schon mal gesehen.
Weil
das
es Bild. So wunderschön
ja,
ist.
Sieht,
jetzt drei Dinger, die da aneinander sind.
Auf meiner Axt ist das aber nicht drauf. Das heißt, ich habe eine sehr minderwertige Axt.
Das stimmt.
Na gut, schade.
Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Thema, mit dem du dich vielleicht ein bisschen besser auskennst. Tobi, du auch. Eine Schätzfrage, ja?
Mhm.
Vivian Wheeler aus den USA trägt den längsten Damenbart der Welt. Wie lang ist dieser Bart von ihr?
Willst du es in Zentimetern oder was?
Genau, in Zentimetern. Ihr dürft beide einmal schätzen.
Okay. Ich sage 53 Zentimeter.
58,5.
53 und 58,5. Ja gut, so lang ist es jetzt doch nicht. Das sind 27,9 Zentimeter. Also ungefähr so lang wie ein Lineal, ne?
Ja.
Ist ja schon eine gute Länge. Zum Vergleich, der längste Bart bei einem Mann war zumindest mal der von dem Norweger Hans Langseth, 5,33 Meter.
Was?
Das musst du erstmal hinter dir herschleppen, das ganze Zeug.
Hat er sich dann geflochten und über die Schulter geworfen? Oder?
Wie so eine Schleppe hat das wahrscheinlich.
Ja, oder er hat es tragen lassen von einer Frau hinter ihm oder so. Oh,
Gottes Willen.
Okay, nächste Frage ist ein bisschen länger, ihr müsst zuhören. Von wem ist die folgende Strophe? Wenn ihr es schon wisst, einfach reinrufen, ja. Dann gab es ein bisschen Revolution und schneite Kartoffelflocken. Dann kamen die Frauen wie früher schon und dann kamen die Gonokokken. Ist das A, Rousseau gewesen, B, KIZ oder C, Erich Kästner?
Ich sag, oh Mist, ich bin so schlecht in sowas.
C.
Ich sag KIZ.
KIZ gegen Erich Kästner. Ich finde, es könnte beides passen, aber Erich Kästner stimmt.
Yeah!
Aus dem Gedicht Jahrgang 1899.
Ha, verdammt.
Vielleicht können die mal so ein Remix
machen.
Ich
dachte, das wäre so abwegig, wenn es jetzt KIZ wäre und deswegen stimmt es halt. Aber nein.
Ja, ich dachte, Rousseau ist auch irgendwie...
Ich habe eigentlich eine Strophe von KIZ gesucht, die auf alle passen könnte, aber das gibt's einfach nicht.
Wahrscheinlich, ja.
Ist zu brutal. Gut, wir kommen zum Eiffelturm. Leider konnte ich meine Ursprungsfrage nicht ausführen, weil Google doof ist. Wie viele Ergebnisse spuckt Google aus, wenn du nach dem Eiffelturm suchst?
Hä? Ich glaube...
150.000, 250.000 oder 350.000?
350.000.
Ja, dann sage ich 250.000.
Ja, das ist in etwa richtig. Es gab 22 Seiten bei der Google-Bildersuche. Es waren aber keine von ganz unten auf dem Boden. ziemlich langweilig. Genau, nachts darf man übrigens kein Foto vom Eiffelturm machen.
Ja.
Das ist rechtlich geschützt. Nächste Frage und vorletzte. Was ist der braune Ton? Ist das A, eine Satirepartei, die regelmäßig AfD-Wahlpartys stört? B, eine Frequenz, die den Schließmuskel außer Kraft setzen soll? Oder C, die Frequenz vom Eiffelturm, seitdem der Eiffelturm braun gestrichen ist?
B.
B.
Kennt ihr das?
Nö.
Ne?
Meines Mal gehört zu haben. Aber
ja, das kam mal in der South Park-Folge.
Ja.
Ist also vielleicht nicht so richtig. Müsste man mal ausprobieren. Und die letzte Frage: Was ist denn die Vier-Spalten-Methode? Ist es A, eine Kneipentour auf der Reeperbahn? B, eine Technik zum Auflösen einer Schreibblockade? Oder C, eine bestimmte Technik beim Holzfällen?
Mit dem Holzfällen wäre jetzt wieder zu naheliegend. Deswegen sage ich, das hat mit der Schreibblockade zu tun.
Du, Tobi?
Ich nehme das Holzfällen, einfach um nicht das Gleiche zu nehmen.
Okay, ich glaube, dann hat Patrick Salm hiermit das Quiz gewonnen. Es ist die Technik einer Schreibblockade so auflösen. Aber das musstest du ja
ich
jetzt
auch wissen.
Ich glaube
aber trotzdem, dass ich nicht gewonnen habe. Ich glaube, also unentschieden auf jeden Fall. Ja. Tendenz eher, dass du gewonnen hast.
Ja?
Aber
ich weiß es nicht.
Du hast gewonnen, weil du die coolsten Fragen gestellt
genau.
hast.
Genau.
Okay, super. Juhu, ich nehme mir einen. Darf man nicht sagen.
Du darfst einen Lakritz nehmen.
Ein Lakritz.
Nehmen wir Lakritz.
Einer leckeren Firma, die Lakritz herstellt.
Dankeschön. Mm.
Tja, das war es dann leider auch schon mit Echo. Ich bin Tobi Weigand und ich bedanke mich bei der ganzen Redaktion, die da im Hintergrund wieder grandiose Arbeit geleistet hat. Danke Eva für das Spielchen und natürlich danke für Ben Schmitz, der die redaktionelle Leitung hatte und den schönen Anfangsbeitrag vorbereitet hat. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik loswerden wollt oder einfach nur Feedback geben wollt, schreibt uns eine PN bei Facebook, da heißen wir Echo Köln Campus, oder schreibt eine Mail an echo@kölncampus.com. Wir freuen uns definitiv über jede Art der Rückmeldung und natürlich tausend Dank an dich, Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir riesen Spaß gemacht.
Das war eine Lüge. Kritik will man nicht.
Ja, du hast trotzdem das letzte Wort.
Ja, das bleibt mir auch. Danke für die Einladung und dass wir uns die intensive Zeit nehmen konnten heute. Danke für den leckeren Kaffee und diese Lakritze von dieser Firma, die ich nicht nennen möchte. Es war ein Traum. Schönen Gruß an die Zuhörer zu Hause. Sagt man das noch? Klingt so 90er-Jahre-mäßig.
Kannst du ruhig sagen, das passt schon.
Ja, es geht raus an euch, Freunde. Oh.
Macht's gut, wir sind draußen.